HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. S. Ja, seit fast 35 Jahren denken wir, glaube ich, da alle gemeinsam an Stephen King und einen Clown, der Angst macht, der Sorgen verbreitet. Und seit März diesen Jahres ist das ganz anders. S macht zwar immer noch ein unruhiges Stephen King Bauchkrummeln, aber gemeint ist inzwischen etwas ganz anderes damit. Beispielsatz: Ich glaube, ich hatte S schon. So heißt das neue Buch von Michael Mittemeier. Guten Morgen, Michael.
Servus, guten Morgen.
Wie geht's dir denn? Frage nach der Gesundheit: Ist alles in Ordnung?
Ja, also Gesundheit und dem Geist geht's eigentlich ganz gut. Also bis auf das S, was draußen ist. Lustig, weil ich habe das auch mal so formuliert, dass man irgendwie im ersten Lockdown, wo man das Gefühl hatte, ja, als Familie ging's uns gut, wir haben zusammengehalten, aber draußen lauert S. Das heißt, du weißt, du gehst raus und sofort, oh, du siehst sofort, boah, es ist leer und die ganzen Folgen davon. Und das hat sowas, ja, fast schon Stephen King-artiges.
Was hat es denn mit dir gemacht? Dieses Beobachten, da draußen lauert die Gefahr. Du bist ja jemand, der gerne rausgeht und das eigentlich ja auch braucht. Und die Begegnung, diesen Resonanzraum Menschen ja auch sucht.
Ja, es war schwierig am Anfang. Also bis zum 11. März bin ich halt voll auf Hochtourig gefahren. Mhm. Also ich habe am 11. März hatte ich noch Aufzeichnung von meinem letzten Programm. Das war der erste Tag, wo plötzlich die Diskussionen losgingen. So, ja, doch mehr und so, weil die zwei Tage davor war ich in Berlin unterwegs.
Da hast du noch Menschen umarmt?
Hey, wir waren in Open Mic Nights. Und
das ist doch eng, Michael.
Ja, ich weiß. Und das Lustige, was heißt das Lustige? Es war am Tag davor, 10. März, ich war mit Thorsten Sträter unterwegs in Berlin, ein paar Open Mics, Mad Monkey Room und ein paar von denen. Und ich habe den mitgeschleift, weil ich das öfters mache. Und dann war der so mit dabei.
Steht der bei dir an der Ecke und sagt, nimm mich mit, oder?
Ja, wir waren im selben Hotel von der Produktion vorher und er meinte so, wollen wir ins Kino gehen? Ich so, nee, ich würde gerne auftreten gehen. Komm mit, Open Mic Nights. Und dann ist er so mit und an einen Moment, ich erinnere mich, wir waren dann, das war dann schon spät im Mad Monkey Room in Berlin und wir saßen so da und vor uns waren halt ein paar Leute noch dran. Und es war der erste Abend, wo man ankam und die Leute so den Ellbogen gestreckt haben, weil ich gesagt habe, Freunde, ich grüße nicht mit Ellbogen. Also bitte, dann schaut mir in die Augen, aber kommt mir nicht mit zum verhinderten Ententanz. Das hat so was ganz Armseliges, so, oder? Ich weiß es nicht. Und dann saßen wir so da, alle waren schon, ja, wir umarmen uns jetzt nimmer, weil jetzt ist der Virus doch irgendwie angekommen. Und dann saß ich so da, sehe so den dritten Kollegen mit dem Mikrofon und der fing an zu husten und zwar so richtig voll und er konnte wirklich 10 Minuten lang, der konnte kaum reden und es hat aber niemand reagiert, hat auch keiner blöd was hochgerufen und ich dachte so, ist auch super, vorher haben die alle Ellbogen gemacht, das ist jetzt der etwa, ich glaube, 7. Comedian, der das gleiche Mikrofon in der Hand hatte, ich bin der Nächste, der da hochgeht und nimmt dieses Mikro und dachte mir so, also wenn ich es kriegen werde, dann kriege ich es jetzt.
Ja. Genau. Ja. Und wir haben uns sonst ja immer alle gefragt, wo warst du am Tag, als Michael Jackson starb? Wo warst du am 11. September? Und jetzt ist eben die Frage, wo warst du, als der erste Lockdown kam? Es war ja noch nicht mal ein richtiger Lockdown verglichen mit anderen Ländern in Europa.
Ja, wir sagen Lockdown, war für uns war es gefühlt ein Lockdown. Mhm. Ausgangsbeschränkungen in Bayern war es dann ja auch noch ein bisschen tougher. Und ja, verkündet wurde es ja am Freitag, den 13., was ja auch ein Datum ist, wo man sagt, da hat man Söder der Erste einfach mal, der weiß, was Symbole sind. Wenngleich für mich, glaube ich, dieser 11. März, für mich war der Moment dann nach der Aufzeichnung, ich bin da mit meinem Lichtler, dem Lars und mit Hansen, einem Freund von mir, sind wir nachts Döner essen gegangen und wir saßen so da und haben zum ersten Mal, ich glaube, den Gedanken zugelassen, oh fuck, also ich glaube, jetzt passiert was, also das wird jetzt größer.
Was fehlt dir denn aus deinem normalen, aus deinem alten Leben? Weil zwischendurch haben wir alle das Gefühl, ich hätte gerne mein altes Leben zurück, gerne zurück. Was fehlt dir am meisten?
Ich glaube, das Leben früher war nicht das alte und das jetzt ist das nur neu, sondern das Leben ändert sich ja eh immer. Mhm. Also das ist ein krasser Einschnitt, der natürlich verändert. Aber ich würde gar nicht vom alten Leben sprechen. Natürlich geht mir ab oder ging mir dann ab, nach ein paar Monaten aufzutreten. Also das hat auch einen körperlichen Schmerz, tatsächlicherweise. Ich kann das, das ist schwierig. Ich habe das dann nachgerechnet. In 34 Jahren Tour bin ich nie 3 Monate nicht aufgetreten. Was dann erschreckend ist, aber auch, dass man sich denkt, wirklich, du hast nie mehr als drei Monate. Meine Auszeit damals in New York, wo ich ein halbes Jahr weg war, da war ich
noch 2 Wochen auf der Bühne. Ja, da warst du ja auch auf der Bühne, das hast du ja erzählt. Also da müssen wir gleich nochmal zusammen natürlich über dieses Reden, über dieses alte oder eben nicht neue Leben, weil Leben ja ein Fluss ist. Aber vielleicht sind die Corona-Chroniken, die du in der Zeit jetzt dann auch geschrieben hast, so eine Art Therapie gewesen, weil du sonst wie so ein Dampfkessel vielleicht auch explodiert wärst. Ich freue mich, dass du beim Sonntagstalk unser Gast bist, Michael Mittermeier. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Keine Halle ist zu groß für meinen heutigen Gast im Sonntagstalk, Michael Mittermeier. Wenn er will, kriegt er eigentlich jede Location voll. Eigentlich. Aber zurzeit ist er, wie viele Künstler, im permanenten Verschiebe- und Absagemodus. Das ist sicherlich nicht einfach, Michael.
Ist auch schmerzhaft. Also dieses Gefühl, dass man auch nicht weiß, weil es wird lange anhalten. Also der Lockdown wird wieder aufhören und oder wird wieder weggehen und die Welt wird da wieder ein bisschen aufmachen. Aber die Folgen für die ganze Live-Kultur, die werden sehr, sehr lange noch da sein.
Also du rechnest nicht mit Februar, März, dass Hallen wieder gebucht werden?
Nee,
was macht dich da so sicher? Weil wir fahren ja alle nur auf kurze Sicht. Im Grunde kann man ja noch nichts für Weihnachten planen. Man weiß nicht, geht's Anfang Dezember alles wieder
Es ist ein Gefühl. Mhm. Ich glaube nicht, dass im Februar, März, und das ist gar nicht schwarzmalerisch, ich glaube, man muss einfach jetzt auch mal, man muss realistisch nach vorne schauen. Weil wenn ich mir jetzt alle Monate sage, nächstes Monat macht's auf, nächstes Monat macht's auf, das macht mich richtig scheiße drauf.
Also du bist in so einem permanenten Standby-Modus oder wie so ein Dauervorspiel beim Sex, aber es kommt nie dazu.
Das ist ein schöner Vergleich.
Könnte man doch.
Und also, ich durfte nicht mal anfassen, was so gar nichts war so. Nee, also für mich ist es so, ich möchte mal ein Gefühl dazu kriegen. Und zwar nicht ein dunkles. Ich bin einer, der gerne auch positiv schaut, wo wir jetzt wieder losgehen. Aber ich glaube einfach nicht, dass es im Frühjahr ist. Also das ist das eine, dass wir überhaupt spielen dürfen in der großen Größenordnung.
Und wir reden nicht von Autokinos. Darüber müssen wir gleich noch reden, aber das meinst du jetzt nicht. Du meinst richtige Hallen mit richtigen Sitzen und richtiger
Nähe. Ich rede auch nicht von Riesenhallen, sondern ich rede auch von 1000 Leuten. Ich glaube nicht, dass im Februar irgendwo 1000 Leute zugelassen sind.
Wenn du sagst, normalerweise bist du jetzt nicht der Typ, über den sich so der Mantel der Melancholie dann tatsächlich legt. Und trotzdem hat es ja auch Anfang der letzten Woche diese Aktion gegeben von ganz, ganz vielen Künstlern, sang- und klanglos, die einfach gesagt haben, ohne uns ist die Inspiration für das Herz, für das Hirn natürlich auch lahmgelegt. Auch wir brauchen alle ja die Inspiration von Kreativen. Dann bleibt ja doch etwas. Es sickert ja etwas ein in uns alle, weil wir alle wissen, es gibt den Tontechniker, die Crew, die mitreißt, Licht. Es gibt viele, die im Backstage-Bereich, im Management etwas organisieren und neben den Künstlern, die ja auch alle nichts zu tun haben.
Das sind sehr, sehr viele Menschen. Also insgesamt 1,5 Millionen Menschen, die in dieser Unterhaltungsindustrie also direkt arbeiten. Also mir war schon auch wichtig, dass wir hatten ja die Woche davor diesen Brief veröffentlicht, was heißt wir, Alarmstufe Rot, Hashtag Alarmstufe Rot, um das auch mal aufzuschreiben, zu zeigen, weil ich glaube vielen Leuten da draußen...
Aber meinst du, es war den Leuten wirklich nicht klar? Das kann man sich doch eigentlich vorstellen. Oder ist das unser Scheuklappenblick, weil wir einfach viele Künstler kennen?
Ich habe ein Radiointerview gegeben, das war noch, ich glaube, Anfang April. Das war wirklich, als der Lockdown gerade irgendwie erst 2 Wochen alt war. Und da habe ich mit einem gesprochen und da habe ich auch über die Folgen gesprochen und wie viele Leute da dranhängen. Und es stehen alle still, Musiker oder die Techniker oder Caterer. Und dann hat mich ein Gärtner, der hat mich angesprochen, also so ein Gartenarbeiter, und der meinte so, es war ein ganz tolles Interview und ich habe das so nie gesehen. Weil die sehen uns auftreten, die sehen, wir sind da, und dann kriegen die vielleicht noch mit, der hat einen Manager, dann gibt es, ja, der wird einen Tonmann haben, aber die wissen nicht, dass selbst für eine, in der Kleinkunstbühne, wenn 100 Zuschauer drin sind, sind drumherum mindestens 3, 4, 5 Leute, die da dran arbeiten.
Es ist ein Wirtschaftsfaktor, das muss man einfach mal sagen in unserem Land. Und der wird eben neben Fußball und hier im Rhein-Main-Gebiet ist natürlich die Flughafen ein großer Wirtschaftsfaktor. Die Messen, der wird eben häufig dann auch unterschätzt. Aber wie ist das denn, wenn man dann zurückgeworfen wird, jemand wie du, der sonst eben sehr viel auftritt und wie gesagt wenig zu Hause war, dann zurückgeworfen wird auf das Kleinstpublikum, Frau und Tochter. Also du machst ja schon immer deinen sehr unterhaltsamen Podcast Synapse Mikado mit deiner Tochter Lilly. Aber jetzt sind das ja auch die einzigen, an denen du dich mit Gags dann abarbeiten konntest, ne?
Ja, also ich habe es aber aufgegeben, weil meine Frau hat zu mir, das war ihr Originalzitat, gesagt, wenn du noch einen Witz erzählst, bist du tot. Ich bin ja kein zwanghafter Witzeerzähler, aber natürlich kommt es raus und man erzählt mal was. Und eigentlich haben wir sehr schnell als Familie extremst gut, was heißt funktioniert, sondern zusammengehalten. Wir haben uns gespürt, wir waren irgendwie...
Hat dich das überrascht?
Nee, hat nicht. Also weil wir tatsächlicherweise, also ich bin einer, der in Krisensituationen verdammt gut funktioniert. Ich funktioniere leider nicht also oder ich funktioniere oft im normalen Leben nicht so, weil ich weg bin oder
ja, mein, unpünktlich.
Ja, ich bin sehr unpünktlich.
Bisschen chaotisch.
Ja, und ich komme oft nicht zurück vom Tourtrip. Also wenn du, ja, es ist besser, wenn du mal ein paar Wochen unterwegs warst oder vor allem, wenn du aus dem Ausland wiederkommst und du warst da voll auf Trip und dann bist du da, dann kannst du das normale Leben oft nicht mehr greifen. Mhm. Dann sitzt du da und denkst dir, was ist denn jetzt los?
Okay, dann müssen wir gleich über deine doch Alltagsfunktionsfähigkeit genauer sprechen, denn du kennst dich mittlerweile aus mit Spülmaschinentabs, Eltern-WhatsApp und dem Kampf um Klopapier. Gleich mehr mit dir, Michael Mittermeier. Heute an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk unser Gast. Sie waren lange Zeit so oldschool und dieses Jahr wieder voll im Trend Autokinos. Für Musiker und Comedians waren sie eine perfekte Gelegenheit, mal wieder vor echtem Publikum zu spielen und für uns Besucher vielleicht auch wieder ein bisschen das Gefühl, ja, live dabei zu sein. Michael Mittermeier ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk und Michael, ja, manchmal liebt man ja etwas, ohne dass man es ahnt und ohne dass man es wusste, oder?
Ich sag mal so, wenn vor einem Jahr jemand gesagt hätte, du wirst irgendwann in Autokinos spielen, ich sag, ja. Ja klar, kann ich auch mit Attila Hildmann Würstel grillen gehen. Ich hätte das nicht gekriegt. Also und sagt, warum, wieso, weshalb? Mhm. Und als dann dieser Mythos im Mai fing das an, so, es gibt Autokinos, ey, Autokinos. Es wirkt sich so.
Und sie leben noch.
So, ja, ja, Straßenstrich. Weißt du, es sah auch einmal, wo ich spät gespielt habe, wo dann wirklich nur die Lichter gesehen von den Autos. Ich stand wirklich um. Ich musste selber lachen, weil mir kam der Gedanke vom Straßenstrich. Ich verding mich jetzt hier mit Witzigen. Weißt du, so, ich mach's euch schnell verbal.
Wie ist das, wenn du von der Bühne im Grunde ja in diese schwarzen Frontscheiben guckst und die Lichter sind doch auch nicht immer an, oder?
Nee, also untertags sind die Lichter nicht an. Da sparen wir natürlich
Energie. Spart ihr natürlich.
Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich, als ich erstmal gehört habe, sage ich so, schwierig, Autokino. Dann habe ich drüber geschlafen und dann fielen mir lauter blöde Wortspiele ein zum Autokino. Und ich dachte so, könnt ihr hochgehen und sagen, ich wollte immer schon ein Autokino spielen. Wisst ihr warum? Ich habe eine Autoimmunkrankheit und ich habe zu viel autogenes Training gemacht. Und dann
Dann läuft das bei dir sofort
und
los.
Und dann kam voll der Film. Und dann dachte ich, was, ich schaue mir jetzt lauter Autofilme an. Da habe ich mir Fast and Furious Teil 1 bis 6 angeguckt. Tatsächlich, weiß ich, das ist
also, go, Trubby, go.
Das ist wirklich krass. Und Drive mit Ryan Gosling, da muss ich auch...
Der ist natürlich super.
Ja, da muss was für die Frauen mit dabei sein. Ryan Gosling.
Ich dachte auch eher an Ryan als an
ja,
das
ja,
Auto.
Ja, ist klar. Also, obwohl Drive ein guter Film ist. Ich hatte ihn vorher nie gesehen. Und dann habe ich mich vorbereitet und habe gesagt, so, pass auf, ich mache das jetzt wie eine Challenge. Ich gehe nicht hoch und spiele ein Programm, das ich habe, sondern ich spiele ein Programm, das es nicht gibt, weil ich will nicht was Altes spielen, sondern ich sehe es jetzt wie eine Herausforderung. Ich gehe vor Menschen, die sitzen im Auto, spreche mit denen und dann habe ich improvisiert. Dann habe ich so, pass auf, hier ist ein dicker Mercedes, da drüben so ein Fiat Punto, ist bei euch ein Mann drin, da eine Frau, habe Autos verkuppelt, habe nach Autokennzeichen dann ein bisschen den Autokennzeichen-Rassismus gespielt. Also wenn du in Frankfurt spielst und sagst so, hey, hier, gelbes Auto, Offenbacher Kennzeichen, kleines Auto. Und ist lustig, aber wirklich, das Auto, das wirklich am abgerocktesten aussah, das sah wirklich so aus, so, Alter, du kommst hier gar nicht mehr weg. Wer hat das hierher geschoben? Das hat ein offenbarer Kennzeichen gehabt. Und ich stand da oben.
Also, und es war einfach perfektes Futter für dich.
Ja, ich musste es nur sagen. Und die Autos also haben sofort...
Aber da hast du ja noch ein extra fast... Also du hast kein Programm geschrieben extra. Du hast bestimmt so Ecksäulen, auf die du dich dann tatsächlich verlassen konntest. Aber
nee, ich habe ein Programm geschrieben.
Ah, du hast ein Programm geschrieben.
Ich hab noch ein paar Safety-Nummern gehabt, aber die waren eigentlich relativ schnell weg. Ich habe dann angefangen, und das war der Anfang des Buches eigentlich, ohne es zu wissen beim ersten oder die ersten Auftritte, dass die Leute sind so mitgegangen bei den Geschichten, die ich erzählt habe. Man hat es ja auch gemerkt, die haben gehupt, die haben Lichthupe gemacht. Wenn es mal Schönwetter war, haben sie auch so aus dem Fenster runter und geklatscht. Und dann habe ich gemerkt, die sind total bei mir. Wenn ich erzähle, ja, seid ihr überhaupt geduscht? Ich meine, wahrscheinlich nicht, weil ich meine, wir alle haben keine Termine. Also bei uns war es auch so, wir haben so vor uns hingestunken. Also wenn du das Fenster aufgemacht hast, sind die Tiere nicht mehr reingeflogen. Und dann haben die Leute irgendwie so reagiert.
Also dieses Wir-Gefühl, das Teilen einer Erfahrung. Aber das ist ja sonst auch dein Thema. Du bist ja jemand, der Alltag perfekt beobachtet und das auf so ein Kondensat herunterpressen kann und noch so formuliert, dass wir am Ende alle unser Zwerchfell dann wunderbar spüren. Das ist es ja im Grunde ja auch. Ja, das ist es ja. Alltag beobachten und sich darin dann verbinden. Ideal.
Und deswegen war das dann mein Thema. Ich habe es gar nicht, wie vorher einer gesagt hat, du machst es am Programm. 2 Stunden sprichst du über Corona und die Zeit, ich sag, komm, lass es sein. Also nee, das will keiner hören. Und habe aber, je mehr ich dann gespielt habe und als die ersten Open Airs angingen, also wo dann Menschen vor einem saßen, noch sehr weit entfernt, weil so mein erstes Echt? Open Air war Ende Juni, Open Air hört sich immer an nach groß und leck mich am Arsch. Das war in Passau auf dem Domplatz, da wo du, ich würde mal sagen, 3000 Leute hinbringst, Aha. es waren 100 zugelassen.
Okay.
Und die saßen also wirklich meterweit
Sehr viel Open Air.
Das war so viel offene Luft. Aber weißt du, was das Tolle war? Ich stand da, habe diese Geschichten erzählt, was eben gerade passiert, dieses mit meiner Tochter, die Gespräche, die ich da geführt habe. Und die Menschen waren so glücklich und ich war glücklich. Und dann kam irgendwann dieser Impuls so, ja, ist für mich auch eine Verarbeitung tatsächlicherweise. Mhm. Und ich glaube, ich soll das aufschreiben.
Und das hast du ja auch gemacht mit, ich glaube, ich hatte es schon, deine Corona-Chroniken oder die Corona-Chroniken. Und ich glaube, er hat sich genau wie wir alle auch das ganze Jahr an Silvester 2019, 2020 noch etwas anders vorgestellt, als es dann tatsächlich gelaufen ist. Michael, gerade am Anfang des Lockdowns, also als es verkündet wurde am 13. März, da haben wir bei uns hier in Hessen ja immer so ein bisschen rübergeschaut. Wie machen das denn die Bayern? Ihr hattet Markus Söder, einen der ersten Politiker, der sich ja relativ klar und auch konsequent zur Pandemie geäußert hat. Wie hast du das denn empfunden?
Ich sag mal so, ich war nie ein Söder-Fan. Ich werde auch weiter kein Söder-Fan sein, aber es war gut, dass es mal Politiker gab, die gemacht haben, die sich hingestellt haben. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ob du jede Entscheidung jetzt nachvollziehen konntest. Weißt du, ich bin kein Virologe, ich bin auch kein Experte. Aber ich glaube schon, dass es uns geholfen hat, uns Menschen, uns Volk, wie auch immer man uns jetzt nennen will, dass man gemerkt hat, sie funktionieren ja auch, sie können. Es gibt Zeiten, wo die funktionieren können. Es haben ja ein paar Leute besser funktioniert als sonst.
So ein bisschen wie bei dir, du warst ja auch in so einem Modus auf einmal, wo du gesagt hast, genau, ich funktioniere in so einer neuen Lebenssituation, die ja für viele von uns auch eine Krise ist. Okay, lass mal in euren Alltag ein bisschen gucken. Plötzlich alle zu Hause, das hieß natürlich auch für uns alle bundesweit Homeschooling mit einer 12-jährigen Tochter. Deine Lieblingsfächer in der Schule waren?
Nee, ich war in allem gut, wo man in kurzer Zeit sich in einem Tag ein bisschen was in den Kopf prügeln konnte, auswendig. Und da war ich ein Genie. Tatsächlich, gib mir zwei Ordner, gib mir 5 Stunden, ich schreibe dir eine 3.
Okay, damit kommt man immer super durch.
Und damit kommst du in Deutschland, in unserem Schulsystem super durch.
Und diese Theorie war für Lilly dann hilfreich?
Nee, nicht wirklich. Das kann Lilly auch. Also die hat leider diese Fähigkeit
so eine Schnelle ist
voll geerbt. Die ist so schnell. Die liest was durch, die merkt sich das. Aber wir scheitern natürlich an Fächern wie Mathe. Ich muss dazu sagen, ich habe davor schon ab und an mal versucht. Also meine Frau hat zu mir gesagt, Michael, also ein bisschen mehr einbringen jetzt mal. Aha. Jetzt musst du halt auch. Du bist da, also... Und meine Frau hat zu der Zeit mehr gearbeitet, weil die hat gerade eine Platte rausgebracht und hat da gerade irgendwie...
Okay, der Pfeil war auf dich, ja, auch bei Mathe, ja?
Ja, also Mathe...
Wir reden von, was ist das, 12 Jahre, 7. Klasse?
Siebte. Und es ist im Desaster geendet. Also es ist einfach, ich muss es gleich dazu sagen, wie es im Buch geschrieben hat, ich bin einfach Komiker und kein Lehrer. Also ich bin nicht der Unterricht, ich bin die Pause. Ja. Das war das Endergebnis. Aber es ist wirklich, weil meine Tochter, wir haben das ja auch da in der Schule bei denen versucht, das Computer-Homeschooling zu machen und so. Das kam mir dann wie so ein Bild. Das war ja wirklich, als die Schulen geschlossen wurden, war es ja wirklich so wie beim Turmbau von Babel. So, ich nannte es die babylonische Schulverwirrung, weil jeder Lehrer hat in einer anderen Sprache gesprochen. Mhm. Und das haben mir auch wahnsinnig viele Eltern gesagt. In jeder Schule, selbst in einer Stadt, war alles anders. Und dann gab es ja Lehrer, die haben wirklich Faxe geschickt. Und also nicht dem vom Wiki, klar. Ein Lehrer hat wirklich eine Mail geschrieben und hat die Frage gestellt, geht denn dieser Link auch auf meinem Atari? Und dann, fragst du dich halt. Und lustigerweise, eins habe ich mir einfallen lassen und dann, das hat die Realität eingeholt, wo ich dann geschrieben habe, ein Lehrer, der hat aus Versehen eben Zoom-Konferenz gestartet und musste danach erklären, warum er ohne Hose da saß. So, lustige Idee. Vor 3 oder 4 Wochen hat ja einer der obersten Rechtsexperten von CNN bei einer Zoom-Konferenz mit lauter wichtigen Menschen sich vor laufender Kamera an sich glücklich gemacht. Und du denkst dir, das kann ja nicht wahr sein, das kannst du nicht erzählen. Lustigerweise, ich kenne immer Jeffrey Toobin, ist einer von denen, der in den ganzen Monaten von Impeachment gegen Trump, das war der.
Der war super, der war knallhart und total analytisch.
Der ist
großartig. Aber wenn der Lehrer deine eigene Tochter ohne Hose Zoom-Konferenzen gibt, da würde ich mir dann doch schon
den einen oder anderen Gedanken machen. Dann soll er lieber einen Fax schicken.
Ja, also Homeschooling bei Mittermeier ist eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle, die Kinder haben, geteilt haben. Und wir müssen gleich noch lieber Michael, über diese explodierenden WhatsApp-Elterngruppen. Du durftest ja auch Teil davon sein, aber deine Frau wollte ja nicht mehr, dass du antwortest. Wir reden gleich drüber hier im HR3 Sonntagstalk. Spätestens in unserem ersten Lockdown haben wir, glaube ich, alle gemerkt, was für einen fantastischen Job Millionen von Lehrer in unserem Land tatsächlich leisten, wie viel sie unsere Kinder inspirieren und wie viel sie uns dann eben auch abnehmen bei Fächern, die wir alle nicht mehr so gut beherrschen. Homeschooling ist eine Erfahrung, die alle Eltern gemacht haben und die alle Eltern teilen. Aber wie ist das, wenn man als Comedian dann plötzlich mit seiner 12-jährigen Tochter vor den Mathehausaufgaben sitzt? So ist es nämlich Michael Mittermann ergangen. Und wenn man dann auch noch versucht, sich in die elterlichen WhatsApp-Gruppen einzumischen, die ja explodiert sind für uns alle. Michael, wie hast du das erlebt? Denn du warst ja auch ein Teil davon.
Ja, ich musste Teil davon sein. Also, beziehungsweise meine Frau wird jetzt sagen, du warst nie Teil davon.
Doch.
Du hast dich immer. Also,
doch, in den Corona-Chroniken gibt es sogar den Moment, wo sie dir verbietet zu antworten, ja, auf eine bestimmte WhatsApp.
Es ist ja so, ich nannte es Mütter-WhatsApp-Gruppen, obwohl sie eigentlich Eltern-WhatsApp-Gruppen sind. Aber effektiv ist so, die Männer verpissen sich und sagen, Schatz, mach du das. Deswegen sind es Mütter-WhatsApp-Gruppen. Und das Schlimme ist, dass ja jede Mütter-WhatsApp-Gruppe, da ist ja immer eine Oberpanik-Mutter drin, die auch immer nur Panik verbreitet und alle sind genervt, aber alle antworten. Es ist wie eine Sucht. Du hast das Gefühl, wenn in einer Mütter-WhatsApp-Gruppe oder generell in einer WhatsApp-Gruppe jemand eine Frage stellt, das ist wie, und jetzt kommen die Lemminge und rasen auf die Antwortklippe zu, weil sie alle und dann oft 40, also 50, 60.
Und bist du hinterher schlauer?
Nein. Ich habe ja einen Chatverlauf dann im Buch. Ja, das super, sind ja Original-Chatverläufe.
Ja, ich weiß.
Und,
bestimmt alle freigegeben, ne?
Ich habe wenigstens die Namen verändert. Ich habe dann statt, keine Ahnung, Robert habe ich ja dann Johann oder was.
Ja.
Und die eine Frage, die ich dann im Buch genommen habe, war, kann man sich eigentlich beim FaceTimer mit einem Chinesen mit Corona anstecken?
Mhm. Also, das war ganz am Anfang.
Ja, das darf so ein Komiker nicht fragen.
Nein.
Also das ist einfach so, und da, wo ich gesagt habe, Gudrun, darauf muss jemand antworten, und sie so, nein, das wirst du nicht. Und also ich bin dann ja mit dem Handy aufs Klo und habe da geantwortet, es ist im Desaster geendet.
Wir wollen nicht zu viel verraten, aber du hast ja auch an der Wursttheke gestanden und auch so eine wahrscheinlich Jammerlappen-Mama aus irgendeiner anderen WhatsApp-Gruppe gesagt, wenn die bei uns wäre, die immer sagt, oh, der Herrgott, und wieso haben wir das jetzt hier, Corona und so weiter, da weißt du genau, die wäre ja auch rausgeflogen.
Solche Leute sind ja
permanent jammern
rumgelaufen. Und auch dieser Satz, das war einer aus diesem Kapitel da mit dem kleinen Arschlochkind, man muss es leider so sagen, wo das Kind hat genießt. Und er hieß, und ich erfinde es nicht, er hieß Anakin Merlin. Die Mutter hat ihn zumindest mit diesem
das
Namen angesprochen.
Das kann man nicht glauben.
Nein, man kann es nicht glauben. Die Mutter hat ihn angesprochen damit. Also entweder hat die Mutter gelogen oder ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, das Kind hat genießt und ich stehe da in dieser kleinen Bäckerei, so ein Tante-Emma-Laden. Es war 14. März, genau, es war der Samstag, nachdem der Lockdown verkündet wurde. Und wo alle Panik im Gesicht, oh mein Gott, was wird passieren? Und das Kind niest und die Verkäuferin fragt die halt so, ja, aber ist er krank? Ja, ist ein bisschen Schnupfen. Und dann, ja, aber du siehst, wenn er Corona hat. Und dann sagt die Mutter wirklich, ja, dann wäre es ja auch nicht so schlimm, weil bei Kindern schleift es sich ja nur so durch. Und ich stand da und sage so, was passiert denn hier? Und es ist wirklich, es ist alles original. Hinten stand die alte Chefin drin, die ist Mitte 80, die steht da immer drin und hilft aus. Und die hat große Augen bekommen, als sie das gehört hat. Und ich habe natürlich in meiner Fantasie dann durchgesponnen, was wird die sich denken? Die denken sich wahrscheinlich so, mein Gott, den Hitler habe ich überlebt und jetzt kommt so ein kleiner Rotzlöffel und niest mich weg. Aber wie gesagt, ich glaube, das war dann mein, ich sag mal, geistiger Durchbruch oder als Künstler, dass ich mich mal wieder im Spiegel anschauen habe müssen. Wer bist du? Was machst du?
Und wie veränderst du dich mit jeder Woche eben auch all den Einflüssen, die wir ja permanent ausgesetzt sind, all diesen Alltagssituationen?
Man muss drauf eingehen und man muss, wie du vorher richtig gesagt hast, das Leben ist ein Fluss und er ist manchmal kein netter Fluss. Er hat dann reißende Strömungen und dann ist irgendwie, dann schlägst auf einen Stein auf, aber du treibst ja doch weiter. Also wenn du nicht gerade stirbst und wenn du weiter treibst, willst du ja weiter leben. Du willst ja auch wieder mal am Ufer ankommen und sagen, hey, geil, mal Zelt aufbauen und jetzt mal wieder eine gute Nacht haben.
Und flexibel bist du auf jeden Fall, jedenfalls dann, wenn du einen Einkaufszettel in der Hand hast und du von deiner Familie in den Supermarkt geschickt wirst. Gleich mehr mit Michael Mittermeier hier im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Schockierende Bilder waren das damals, als sich Massen von Deutschen auf einen letzten Hefewürfel stürzten, um dann einen Hefezopf zu backen und danach wahrscheinlich ganz viel Toilettenpapier zu kaufen. Michael Mittermeier ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk und er ist jemand, der eben auch versucht, dem Corona-Chroniken und der Corona-Krise ein Lachen abzuringen. Und auch du hattest ein traumatisches Corona-Erlebnis im Supermarkt. Es ging um Geschirrspültabs. Was genau war denn das Problem, Michael?
Am 19. März haben in Bayern alle Geschäfte geschlossen, also wo dann der Lockdown war, effektiv. Und dann habe ich am 18. März von mir aus, ich bin nicht mal losgeschickt worden, ich habe dann zu meiner Frau gesagt...
Ach, du bist alleine sogar? Michael, cool. Ja. Einer der Männer, die merkt, da fehlt was im Haushalt, ich gehe mal alleine los, das ist selten.
Ich bin ein guter Einkäufer, ich kann nicht kochen, ich kann all diese Dinge nicht, aber ich bin ein guter Einkäufer, ich bin ein super Besteller, habe ich ja auch noch beschrieben im Buch. Ja. Und ich habe am 18. März die Idee gehabt, was? Schatz, ich gehe heute nochmal großer Einkauf.
Ich gehe jagen, das klingt so.
Ja, so wie jagen, ja stimmt. Das Mammut steht im Wolfratshausen, ich glaube, ich sollte mal. Und selbst meine Frau schaut mich an so... Glaubst du, es ist eine gute Idee heute?
Und hattest du das Gefühl, es war so ein Glanz in ihrem Blick, so mein Held geht raus, der das Mammut
die war
nach
einfach
Hause
so,
schleppt?
Ich glaube, jetzt dreht er durch. Also der hat so lange keine Auftritte gemacht, nämlich eine Woche lang. Und ich so, doch, ich gehe Großeinkauf. Und da war aber auch noch dahinter, die zweite Message war, Sekt bei uns in Wolfratshausen, da gibt es einen ganz, ganz tollen Bücherladen. Und da gehen wir immer rein, wenn Weihnachten und so, Lilly geht rein und die haben ganz tolle Verkäuferinnen, die super beraten können. Kinderbücher, mittlerweile sind es Jugendbücher.
Du weißt, man kann auch Bücher im Sommer lesen, ne? Also nicht nur zur Weihnachtszeit. Nochmal so ein Tipp für Lilly.
Wir waren ja auch schon mal im Sommer drin. Cool. Aber die Momente so, dass man kurz vor Weihnachten in so einen Laden reingeht und ein Kind schaut die Bücher an und wird empfohlen und so und sucht sich dann noch ein paar Bücher aus. Das sind so schöne Momente, wo man miteinander Buchladen genießen. Ich liebe das. Und da habe ich gesagt, Lili, du, also es ist die letzte Chance, Bücher zu kaufen, weil wir finden immer Bücher, wenn es geht, Buchladen. Also kann man auch gerne bestellen. Also mein Buch kann man ja auch überall bestellen, aber ich liebe Buchläden. Mhm. Und habe ich gesagt, wenn du dir ein paar Bücher aussuchen willst, also wir wissen nicht, wie lange das dauert, heute hast du Free Choice. Du darfst so viele nehmen, wie du willst.
Oh mein Gott.
So, und habe ich sie eingepackt und gesagt, ich gehe vorher halt noch in Edeka oder wir. Ich habe sie ja dann nicht mehr reingenommen, weil es Wahnsinn war. Aber dann meinte ich zu meiner Frau, brauchen wir denn überhaupt irgendwas? Weil ich in meiner Euphorie, ich glaube, wir brauchen
ja
alles. Und dann meinte sie, ja, Geschirrspültabs wären cool, weil die sind aus. Also haben wir noch ein paar. Also ich so, welche? Und die Finish Quantum Powerball Ultimate, ich kann diesen Namen mittlerweile, ich kann ihn runterbeten. Und ich so, ja, genau die, ja. Und dann habe ich so geguckt und immer wenn ich so gucke, dann sagt Guter zu mir, weißt du was, mach ein Foto von der Verpackung, damit du weißt, was es ist, dann nimmst du es mit.
Okay, das ist also dein Einkaufszettel,
die
Fotos der Gegenstände, die du besorgen musst, okay.
Ich habe ja mittlerweile begriffen, dass du siehst oft Männer in Supermärkten, die auf ihre Handys gucken und denkst dir so, boah, ey, weißt du, so Geschäftstyp, Business-Typ, der
muss
checkt
noch schnell
noch
im DM
den Supermarkt,
sogar.
Checkt ja seine E-Mails. Nein, die scrollen die Bilder durch, die sie da einfach von den Verpackungen gemacht haben. Ich habe wirklich, ich dachte so, irgendwie so, meine Vision wäre, irgendwo stehen Männer und vergleichen, das ist meine Müsli-Packung, das sind meine Finish Quantum Powerball Ultimates, weißt du so. Und dann bin ich halt in den Supermarkt und das war wirklich aus. Also es war...
Also diese Fassungslosigkeit muss man erstmal nachvollziehen können. Du bist vorbereitet, du bist im Kampf um Powerballs und dann sind die aus. Also wir haben uns ja alle um Klopapier geprügelt, aber bei dir waren es ja ein ganz anderes Produkt und das war auch aus.
Na, lustigerweise, weil egal wo ich war, hatten die überall Klopapier. Scheinbar war es so, hey, wenn der Mittermeier kommt, holst du das Klopapier aus dem Lager, nicht, dass er eine blöde Nummer macht. Weil egal wirklich, wo ich war, in jedem...
Das gibt's doch gar nicht.
Und alle immer, Klopapier ist aus, oh mein Gott, oh, Klopapier, Hefe, wir werden sterben, weißt du, Hefe war für uns Bayern ja, wir werden verdurschen, es gibt kein Weißbier mehr. So, anderes Thema. Und ich stehe drin und stehe da wirklich Spülmittel, alles weg, was du Geschirrspült hast. Eine Packung war noch da und ich dachte so, okay. Und bevor ich zugreifen konnte, weil ich bin ja mittlerweile der Meinung, das Wichtigste im Supermarkt ist nicht Klopapier. Das Wichtigste ist, schau niemand beim Einkaufen in die Augen. Während der Pandemie Supermarkt, weil jedes Mal, wenn du jemanden anguckst, das war immer so ein wie, ich kaufe ihn für meine Familie, ich muss meine Familie durchbringen, geh weg von mir, wie bei der Zombie-Apokalypse, weißt du? Und ich hatte wirklich das Gefühl, vor mir hat einer wirklich diese letzte Packung und ich gucke so den so Slow-Mo an und er schaut mich mit so einem Blick an, so, mein Schatz. Und das war dann für mich so ein Moment und das Lustige war, ich bin zur Verkäuferin hin und habe gesagt so, Entschuldigung, ich bräuchte Geschirrspültabs. Und dann schaut sie mich so an.
Noch so in diesem dynamischen Ton.
Ja, und dann sage ich, ich bräuchte die Finish Quantum Powerball Ultimate. und dann schaut die mich an, fragende Augen und sagt, wie bitte? Sage ich, ja, das sind die Besten. Und sie so, Entschuldigung, was nicht da ist, ist nicht da. Und ich so, ja, vielleicht gibt es im Lager noch welche. Und dann guckt sie mich an und sagt zu mir, Sie wissen schon, was gerade ist. Ich so, was denn? Also, weil ich dachte, jetzt kommt halt Sommerschlussverkauf oder irgendwas. Sagt sie, Corona? Und in dem Moment habe ich
so
gemerkt.
Traurig.
Ja, in dem Moment habe ich gemerkt, ist okay, klar, ich frage nie wieder nach Finish Quantum Powerball Ultimate.
So, als wenn du als Jäger wirklich dem Mammut sagst, dreh dich doch nochmal um, damit ich dich besser treffe. Es hat was Trauriges. Wir müssen gleich weiterreden über die Corona-Chroniken und natürlich auch über den neuen Traumberuf, den wir beide nicht ausüben. Gleich mehr mit dir. Michael Mittemeier ist mein Gast hier heute im HR3 Sonntagstalk. Ich glaube, ich hatte schon, so heißen deine Corona-Chroniken, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Es ist irgendwie so ein kleines Format, ne? Sind deine anderen Bücher auch alle so in so kleinen Formaten?
Nee, die waren im größeren Format.
Ja, ist das jetzt Corona-Sparmaßnahmen oder?
Nee, gar nicht.
Ein sehr haptisches Büchlein?
Ja,
Handgröße, ja.
Weißt du, wann ich die Idee hatte, dieses Buch zu schreiben? Es war der 21. Juni.
Das weißt du doch.
Ich hatte in Köln einen Job. Es waren meine ersten Auftritte. 23. Leipzig, genau, am 24. Dann war ich in Köln, habe ich meinen Lektor angerufen. Du, ich habe eine Idee für ein Buch. Und er so, wie für nächstes Jahr. Sag ich, nee, heuer. Sag ich, heuer ist ja alles abgegeben. Sag ich, nee, ich hatte aber eine Idee. Ja, aber wir können gar nicht mehr abgeben, weil das kann man gar nicht mehr machen.
Nur was ganz Kleines, hat er dann gesagt.
Und nein, der meinte so, aber wie so, also pass auf, du gibst mir eine halbe Stunde, ich erzähle dir meine Idee und dann sagst du, ob das gut ist. Und sag ich, ja, aber wenn es gut ist, ich weiß nicht, wir können das ja gar nicht mehr. Sag, erst hör mir zu. Und dann bin ich in Köln gewesen und hab dem quasi erzählt, all die Geschichten und ich war einkaufen und ich habe hier und die Finish Quantum Powerball Ultimates. Ich habe ihm einfach alles erzählt, was gerade passiert. Und er musste sehr lachen und grinsen und sagt, ja, das ist alles ganz toll. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir das machen können. Sag ich, ich schreibe es euch. Bis wann muss es fertig sein? Und ich darf den Termin nicht sagen, weil sonst schreiben alle in kurzer Zeit. Und er sagt, ja, ich frage mal nach, ob das überhaupt noch geht, technisch
reinpasst,
auch mit Drucken und allem, weil das ist ja alles eigentlich immer ausgebucht. Ja. Und vor allen Dingen, da waren auch alle in Kurzarbeit, das war noch schwieriger. Und deswegen ist es also nicht die volle, also, aber das Schöne ist an dem
Deine
Buch,
Überzeugungsarbeit hat dazu geführt, dass wir jetzt lachen können, wenn wir es lesen, weil du teilst ja deinen Alltag, der irgendwie auch unser Alltag ist, also Kampf ums Klopapier. Wir haben eben schon angekündigt, lass uns noch ganz kurz reden über deine wieder auferstandene, muss man fast sagen, Fernsehsucht.
Ja.
Also wir beide haben ja, oder ich ja, sehr viel Fernsehen gemacht. Du warst ein Abhängiger in den 90ern, dann bist du auf Entzug gesetzt worden und während Corona kam es zurück.
Ja, also ich habe ja den...
Kannst du schon drüber reden?
Ja, ich kann drüber reden, aber ich muss sofort noch eine Folge Vikings anschauen. da bin ich gerade...
Was hast du gesuchtet? Komm, haus raus.
Ich bin gerade in der vierten Staffel Vikings. Also, wenn man die vierte Staffel Wikinger anschaut, dann weiß man... Das ist so wie Game of Thrones mit einem Hundertstel des Budgets. Aber es macht Spaß, also viel Gemetzel. Also als Familie, was wir am meisten geguckt haben, also und da gibt es ja, ich glaube, 12 Staffeln mittlerweile, ist Modern Family.
Ja.
Modern
die
Family.
Habt ihr alle durch?
Nee, wir sind in Staffel 7, glaube ich.
Oh,
oder,
Gott sei
oder,
Dank
oder,
haben wir jetzt
oder.
Wieder Lockdown Light, sonst also, hättet ja, ihr es nie zu Ende geguckt.
Jetzt können wir wieder ran. Aber wir haben halt auch, weißt du, das muss ich sagen, das waren schon auch schöne Momente, dass man gemerkt hat, hey, wir können ja auch nicht dauernd nur quatschen miteinander, das geht ja nicht. Also, dass meine Tochter so, echt jetzt, wirklich, was soll ich denn noch sagen? Ja, red mal, quatsch mal mit mir. Und sie so, was denn? Ja, einfach so, wie geht's dir und was treibt dich um? Und das hat sie dann am Mikrofon, wenn wir das Synapsen-Mikado gemacht haben für Insta und Facebook, da hat die immer gequatscht, wie ein Wasserfall. Aber sonst, wenn die am Tisch sitzt und sagt, wie war es denn in der Schule? Gut. Lehrbeschreibung, du weißt ja, wie es ist. Ja. So. Und was haben wir geguckt? Dann haben wir jetzt Star Wars. Ich meine, da haben wir echt die
Fights. Liebst du sowieso, aber du wolltest auch, dass Lili es lernt zu lieben.
Ja, und jetzt ist sie halt 12, jetzt darf sie das alles schauen. Aber es war wirklich, wir haben so gestritten, weil sie, ihr Satz war, als ich gesagt habe, ja, wir schauen uns die Alten als erstes an. Sie, boah, die alten Star Wars, weil sie wusste, es gibt neue und alte. So, und hat sie gesagt, boah, die alten.
Nee, man darf nicht von hinten anfangen. Sie musste von vorne anfangen. Hast du das durchgehalten?
Ja, ich habe es durchgehalten. Aber pass auf, ihr Satz war, pass auf, Papa. Weil ich gesagt habe, ja, aber alle Kinder lieben Star Wars, sage ich nicht. Und habe ich gesagt, doch. Und sie so, nein, weil die alten Star Wars-Filme will ich gar nicht sehen, weil die schauen nur Jungs und alte Menschen. Und ich war so, wer bin ich jetzt da drin? So, ja, du bist ja alt. Sag ich, was denn? Ja, du bist ja fast 60. Und so entspannt sich so ein Roast, der sich mittlerweile...
Du hast ja noch versucht mit Auf- und Abrunden, ne? Das dann noch zu klären. Ja, du hast ja gesagt, wieso lernt ihr in der Schule? Da warst du 54 und hast gesagt, ich bin
damals
erst 50.
Damals war ich sogar noch 53 und habe gesagt, hey, pass
Stimmt,
auf,
das war kurz
drei hinterm Komma abrunden. Und sie so, ja, aber du, ich muss mir auch Teil 1 anschauen, der aber Teil 4 ist. Ja. Und was haben wir diskutiert? Weißt du, was ihr geilster Satz war? Weil sie war so missmutig, den ersten Film anzuschauen. Mhm. So, boah, ich habe überhaupt keine Lust. Und wenn Vorpubertätskinder keine Lust auf was haben, die saßen neben mir und ich so, okay, wir schauen jetzt den Teil 4, A New Hope. Also ich habe Hoffnung. So, und dann beginnt der Anfang, die Musik und die Schrift fährt nach oben. Und ich dachte so, schauen wir mal. Und dann dreht sie sich zu mir und sagt wirklich diesen Satz, Papa, ist das ein Lesefilm?
Der Satz
ist so geil. Ist so, alter Schwede. Und ich war wirklich, ich habe danach immer nur notiert.
Du musst ruhig bleiben.
Die hat mir mein halbes Buch geschrieben. Eigentlich musste ich meiner Tochter Tantiemen zahlen.
Ja, ehrlich gesagt,
Aber es waren so schöne Momente, als Darth Vader ins Bild kam. Weißt du, und ich dachte wirklich, wird die sagen, keine Ahnung, cool, blöd, bla, bli. Und er kommt ins Bild und schnauft. Und sie sagt wirklich den Satz, du Papa, dem schwarzen Mann mit der Maske geht's nicht gut.
alles Chroniken-Gold, ehrlich gesagt, für deine Corona-Chroniken. Das ist genial, dass du das alles eingesammelt hast. Und Corona bringt ja auch noch mit sich, du schreibst es auch noch, vor kurzem kannten wir kaum Wörter wie Lockdown, Quarantäne und Ausgangsbeschränkung. Mittlerweile für uns jonglieren wir ganz lässig mit den neuen Vokabeln dann tatsächlich. Also wir müssen gleich noch mal ein bisschen Vokabel-Mikado spielen in Bezug auf Corona. Freue mich, dass du da bist, Michael Mittermeier. Als Familie sind wir noch enger zusammengewachsen und haben uns in dieser Zeit sehr gespürt und sehr genossen. Das schreibt Michael Mittermeier nicht nur in seinem neuen Buch, die Corona-Chroniken, sondern wir haben auch eben drüber gesprochen, wie der Kampf um die Fernbedienung dann tatsächlich war, um Spülmittel, Tabs und Toilettenpapier. Die Siedler von Catan habt ihr, glaube ich,
47 Mal, ich habe mitgezählt, ja.
Gespielt und du hast, glaube ich, nur einmal gewonnen?
Das war wirklich fies, weil ich habe einmal gewonnen und danach hat meine Frau wirklich zu mir gesagt, Michel, heute haben wir dich mal gewinnen lassen.
Oh, ist das hart.
Das ist so fies. Frauen können wirklich, weil sie noch eine Lanze reinbohren, wenn eh schon kein Licht.
Hast du ausgemistet oder irgendwas renoviert? Das war ja das, was angeblich viele gemacht haben.
Ich habe es versucht. Es war nicht so effektiv. Dann habe ich irgendwann angefangen, weil es war geiles Wetter und habe ich die Terrasse draußen, habe ich gekehrt und so. Und meine Tochter war so, Papa, was machst du da? Ja, ich kehre die Terrasse, weil wir Tischtennisplatte dann aufbauen und weißt du, dann müssen wir nicht dauernd zwischen den Blättern und Knorpeln rumlaufen. Und sie so, Mama, Papa, kehrt die Terrasse. Das hat er noch nie gemacht. Und die war immer so, weißt du, von oben herab. Weißt du? Und das war sehr lustig.
Aber sag mal, wir müssen noch mal ganz kurz über den Traumjob des Virologen und der Virologin natürlich sprechen. Wir haben ja das Gefühl alle, wo waren die eigentlich vorher? Plötzlich verbringen wir ja, das schreibst du auch in deinen Corona-Chroniken, morgens um 10 schon den Vormittag mit Herrn Wieler vom RKI. Es sind irgendwie die Top-Models, Top-Boys und Girls mittlerweile mit Traumberufen, oder? Ich kannte vorher überhaupt gar keinen Virologen.
Nein, also null. Ist wirklich abgefahren. Virologen waren für uns so Lebewesen im Polunder, die da dran festgewachsen waren und einfach im Keller halt irgendwie was gemacht haben. Und dass ein Virologe mittlerweile so ein Hot Shit ist, dass du selbst als Comedian dann diesen Battle aufgemacht hast im Buch, weil man dachte, was du früher hast als Comedian, eine Frau so, hey, ich bin Comedian, und boah, cool, erzählst lustige Sachen, erzähl nur irgendwas Lustiges und so fort.
Männer mit
mein
Humor.
Gott, der hat Humor, oh mein Gott, ja. Und heute, wenn du eben für heute sagst, ich bin Comedian, sagen die, hast du überhaupt einen Job? Ja, ich schaffe im Autokino an.
Was und meinst du, wie weit du kommen könntest, ja, wenn du sagst, du bist Virologe? Viele schenken ja den Virologen keinen Glauben. Auch einige von denen, die wir ja kennen aus der Branche, Musiker und Köche natürlich, einen hast du vorhin schon erwähnt. Erstaunt dich das, die Abwanderung zu Verschwörungstheorien und Aluhüten?
Mich erstaunt es nicht. Ich muss auch dazu sagen, dass diese ganzen QAnon-Geschichten zum Beispiel, vor ein paar Jahren habe ich das nicht ernst genommen, sondern das waren einfach wirre Geschichten, die also natürlich absurd sind und so Quatsch sind. Aber
muss man das Wirre mittlerweile ernst nehmen, weil denen doch einige Glauben schenken?
Naja, du musst es deswegen ernst nehmen, als der Attentäter von Hanau. Hat ein Videopamphlet aufgenommen, bevor er losging, um Leute zu erschießen. Und in diesem Videopamphlet sind diese ganzen Theorien drin.
Genau.
Dieses Pizzagate und mit den Kindern und das soll jetzt nicht abfällig sein, sondern, und weißt du, da ist ein Mensch losgezogen und hat Menschen getötet. Im Kopf, diese Theorien
hat das Morden
als
geplant.
Das hat ihn inspiriert, tatsächlich Menschen umzubringen. Und da, ich bin sehr erschrocken, als das Anfang des Jahres, ja noch vor Corona, war, weil ich mir dachte so, boah, jetzt, da ist die Grenze überschritten. Muss dazu sagen, war jetzt in den letzten 2 Jahren schon, und ich habe das auch ein paar Mal gesagt, ich finde tatsächlicherweise Leute wie Attila, Xavier, auch der Wendler, wenn du so extrem in diesen Theorien drin bist, die brauchen professionelle Hilfe. Und das meine ich nicht, ich meine das nicht polemisch, sondern ich meine das ganz, ganz ernst, weil die befinden sich in einer so dermaßenen Dunkelheit mit so krassen Dingen. Es kommt ja jede Woche, die nehmen ja auch jede blöde Idee als noch eine neue Theorie.
Nein, und sind letztendlich nicht mehr erreichbar, ja, für Argumente oder für Wissenschaft. Das ist ja dann auch das Fatale. In deinem Buch schreibst du noch darüber, aus einem anderen Grund würden anderen Prominenten natürlich auch manchmal ganz gut ein Mundschutz stehen. Weil plötzlich kann man ja anonym, also jetzt nicht Mundschutz im Sinne von, du hörst auf Verschwörungstheorien, mach deinen Mund zu, sondern es gibt jetzt auch viele Prominente, die sich einfach bewegen können, öffentlich, ohne dass lauter Fans hinter ihnen herlaufen, weil unter Mundschutz mit Kappe erkennt dich ja kein Mensch.
Ich war einer der Ersten, der Masken getragen hat in Geschäften, weil meine Frau hat Asthma, die ist Risikogruppe oder man weiß es nicht. Und dann habe ich relativ früh Maske getragen und ich stehe da am Bankautomaten, meine Karte rein und ich schaue so hoch und schau so in die Kamera und hab diese Maske auf und dachte so, ich musste so lachen, weil ich habe mein Bild gesehen von dem Typen, der vielleicht
schon
diese Kamera, da steht einer mit der Maske in der Bank und ich bin ja einmal ohne Maske in einen Supermarkt, weil ich hab's so vergessen, ich bin rein und alle haben mich böse angeschaut und ich war immer so, wenn ich einer böse anschaut, lächelt zurück. Das hat ihn noch aggressiver gemacht. Und dann kommt ein Originaldialog von 2 Typen, die sich hinterm Regal über mich unterhalten haben. Der eine hat zum anderen gesagt, hast du das gesehen, der Typ da ohne Maske vorher? Das war der Mittermeier. Und dann sagt der andere wirklich einen Originalsatz, nee, der wollte heute auch mal wieder erkannt werden. Und ich stand da und musste so lachen, weil für einen Moment war so, ja, der hat recht.
Geile Antwort, ja, stimmt ja auch.
Ja, ja.
Michael, unsere Zeit ist leider um. Du bist mein Superspreader, was die Gags angeht. Und darüber freue ich mich immer sehr, dich zu sehen. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Also ich hatte auf jeden Fall eine schöne Zeit mit dir. Herzlichen Dank.
Ich glaube, ich hatte auch eine schöne Zeit.
Das freut mich. Dann kannst du es dir ja im Podcast nochmal anhören.
Ja, sehr, sehr gerne.
HR3. Zu Hause in Hessen.